Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefanie Roder einen schönen guten Abend. Plötzlich Panzerfans statt Pazifisten. So beschreibt das Handelsblatt die Kehrtwende bei den Grünen angesichts des Ukraine-Kriegs. Viel Geld für die Bundeswehr und schwere Waffen für die Ukraine. Keine leichten Entscheidungen für die friedensbewegte Partei wie die Grünen. Wie sie sich auf diesem kleinen Parteitag heute dazu durchgerungen haben, darauf schauen wir gleich. Und wir schauen danach, wie die CSU sich auf ihrem kleinen Parteitag zur Ukraine positioniert hat. Außerdem geht es im Verlauf der Sendung um Manuela Schwesig. Die Ministerpräsidentin muss sich wegen neuer Vorwürfe zur landeseigenen Klimastiftung rechtfertigen. Und wir berichten darüber, was die Gewerkschaften anlässlich des morgigen Tags der Arbeit fordern. Was heute in der Welt des Sports wichtig ist, das erfahren Sie dann im Sporttelegramm gegen Ende der Sendung. Und im Anschluss daran geht es im Hintergrund um Nordirland am Scheideweg, Regionalwahlen im Vereinigten Königreich, das dann ab 18.40 Uhr hier. Von Angesicht zu Angesicht haben die Grünen heute darüber diskutiert, wie sehr die Partei ihr Gesicht gerade verändert. Angesichts des Ukraine-Kriegs vollzieht die lange friedensbewegte Partei einen Kurswechsel, zum Beispiel bei Waffenlieferungen und auch bei der Finanzierung der Bundeswehr. Und gerade bei diesem Punkt, beim Sondervermögen für die Bundeswehr, gab es ja Bedenken in der Partei. Die wurden heute sichtbar auf dem sogenannten Länderrat, dem kleinen Parteitag in Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen, wo ja auch in 2 Wochen ein neuer Landtag gewählt wird. Ann-Kathrin Büske hat die Debatten für uns verfolgt.
Wie umgehen mit Putins Angriffskrieg in der Ukraine? Der erste Länderrat der Grünen in Präsenz seit Pandemiebeginn wurde von dieser Frage dominiert.
Ja, wir müssen reden. Wir müssen reden über die Lage, über die Situation. Wir müssen uns miteinander austauschen,
erklärte die Co-Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann. Und doch herrschte bei den Grünen große Einigkeit darüber, dass jetzt alles getan werden müsse, die Ukraine zu unterstützen. Bei der Verteidigung ihrer Souveränität gegen den Aggressor, eben auch mit der Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland.
Und ich weiß noch ziemlich genau, wie es sich angefühlt hat, als Kind im Keller zu sitzen und nicht zu wissen, wann und wo die nächste Bombe oder Rakete einschlägt. Das ist eine Erfahrung, die jeden und jede, der und die das gemacht hat, fürs Leben prägt und zeichnet, wenn die Person den Krieg überlebt.
Berichtete der Co-Parteivorsitzende Omid Nuripur. Er bezeichnete die Grünen als Partei des Völkerrechts, der Menschenrechte, aber auch weiterhin als Friedenspartei. Und er warnte vor einem Überbietungswettbewerb bei Waffenlieferungen. Ein Appell, dem sich auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth anschloss.
Frieden hat und war immer ein Leitmotiv für uns Grüne, von Anfang an.
Auch mit Blick auf historische Debatten wie die über den Kosovo-Einsatz machte Roth ihre Zerrissenheit in dieser Frage deutlich.
Wir stehen in Verantwortung und wir übernehmen diese Verantwortung. Das ist aber doch keine leichte Entscheidung für uns Grüne. Das sind Entscheidungen, mit denen wir ringen, die uns auch in Situationen der Zerrissenheit bringen, wo wir uns unentwegt fragen müssen, was ist jetzt richtig und was ist angemessen und was ist nicht angemessen und welche Folgen diese Entscheidungen haben können.
Und doch, beim Thema Waffenlieferungen herrschte bei den Grünen kein Dissens. Erheblicher Debattenbedarf bestand allerdings in der Frage des Sondervermögens für die Bundeswehr, welches ebenfalls im Ukraine-Dringlichkeitsantrag aufgeführt wird. Aus Sicht von Außenministerin Annalena Baerbock, die ein voraufgezeichnetes Videostatement schickte, eine richtige Entscheidung.
Da steht in keinem unserer Wahlprogramme drin. Aber wenn die Welt sich ändert, davon bin ich zutiefst überzeugt, dann müssen sich auch unsere politischen Antworten verändern.
Doch die grüne Jugend sieht dies anders. In einem Änderungsantrag wollte sie den Abschnitt zum Sondervermögen aus dem Dringlichkeitsantrag streichen lassen. Eingebracht wurde der Antrag vom Sprecher der grünen Jugend, Timon Ginos.
Bei der Bundeswehr gibt es ein Defizit an Fähigkeiten und bei der Ausrüstung. Und wir betonen mit diesem Änderungsantrag, dass wir genau diese Defizite beheben wollen. Aber der Etat der Bundeswehr ist in den letzten Jahren schon Jahr für Jahr um Milliarden gestiegen. Aber die Probleme bei der Ausrüstung sind geblieben. Wir müssen also auch anerkennen, das Motto viel hilft viel hilft uns bei der Bundeswehr aktuell nicht weiter.
Kern der von der Jugendorganisation angestrebten Änderung war eine Reform des Beschaffungswesens und eine bedarfsgerechte Ermittlung notwendiger Militärausgaben, bevor zusätzliche Mittel in die Bundeswehr fließen. Die Änderung wurde von den Parteitagsdelegierten jedoch abgelehnt. Auch die Energiepolitik stand heute auf der Tagesordnung des Länderrates. Im Leitantrag stand die Transformation der Industrie zur Klimaneutralität im Mittelpunkt, darin auch enthalten ein Bekenntnis zum Bau von LNG-Terminals, eine Forderung, gegen die sich die Grünen jahrelang gesträubt hatten. Außerdem wird die Notwendigkeit des Ausbaus der erneuerbaren Energien betont.
Über den Länderrat der Grünen berichtete Ann-Kathrin Büsker. Auch die CSU ringt um eine gemeinsame Position im russischen Angriffskrieg in der Ukraine. In den vergangenen Wochen war es recht still gewesen um die CSU, aber auf ihrem kleinen Parteitag heute in Würzburg setzte die Partei dann explizit auf das Thema Ukraine. Und warum sie sich mitunter schwer tut, eine wirklich klare Position zu finden, das hat unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone beobachtet.
Es mag der CSU nicht leicht gefallen sein, sich nach 16 Jahren in der Bundesregierung nun in der Opposition wiederzufinden. Spätestens mit dieser Rede ist sie in dieser Rolle angekommen.
Deutschland macht seit Wochen eine peinliche Figur. Und dies muss mit dem letzten Donnerstag auch beendet werden, liebe Freundinnen und Freunde.
Parteichef Markus Söder beginnt seine einstündige Parteitagsrede im Kongresszentrum Würzburg mit heftiger Kritik. Allen voran an Bundeskanzler Olaf Scholz, der nach Meinung des CSU-Chefs viel zu zögerlich sei in der Frage über Waffenlieferungen an die Ukraine und der zudem bei der Abstimmung über die zusätzlichen 100 Milliarden Euro für den Wehretat im Bundestag am Donnerstag abwesend war.
Und wo ist der Bundeskanzler zu der wichtigsten Debatte der Bundesrepublik seit Jahrzehnten? In Japan. Viel weiter entfernt von der Ort der Entscheidung kann man gar nicht sein als in dem Moment.
Söders Fazit zur neuen Bundesregierung in der Ukraine-Krise:
Eine Ampel macht sich dadurch bemerkbar, dass sie eine geordnete Lichtfolge hat und berechenbar. Dies ist keine Ampel. Dies erweckt im Moment mehr den Eindruck einer Lichtorgel.
Die CSU wolle auf diesem kleinen Parteitag Orientierung geben über die eigenen Positionen zur Außenpolitik. Das betonen die RednerInnen gleich mehrfach. Einstimmig verabschieden die bayerischen Konservativen einen Leitantrag mit außenpolitischen Forderungen als Konsequenz auf den Krieg in der Ukraine. Darunter die Idee einer sogenannten Wirtschafts-NATO, einen Zusammenschluss westlicher Staaten, die Handel treiben auf Grundlage gemeinsamer ökologischer und ethischer Standards. Strategische Ansätze wie Handel durch Wandel seien gescheitert, so das Papier. Für seinen Angriffskrieg müsse Wladimir Putin als Kriegsverbrecher vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verfolgt werden. Weniger deutlich ist die CSU beim Thema Energielieferungen. Im Antrag enthalten ist die Forderung nach größerer Diversifizierung, vorerst auch noch mit russischem Gas.
Wer ein sofortiges Gasembargo macht, der steuert Deutschland in eine der größten Wirtschafts- und Sozialkrisen und ich schwöre euch, am Ende dann auch in demokratischen Krisen, denn das wäre das größte Wiederaufstehungsprogramm für diejenigen, die seit 2 Jahren versuchen, unsere Demokratie zu destabilisieren und deswegen unabhängig machen, so schnell wie möglich. Aber einen Gascrash, das halten wir für falsch, liebe Freundinnen und Freunde.
Deutlich wird Söder auch beim Thema Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine.
Viele Bürger sind besorgt, dass wir am Ende nicht selbst Kriegspartei werden. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht in einen Krieg eintreten, aber wir wollen helfen, liebe Freunde. Das ist die Position.
Die deutsche Bevölkerung ist in dieser Frage gespalten. Laut einer aktuellen Umfrage befürworten 45% die Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine, 45% lehnen sie ab. Dieses Verhältnis spiegelt sich auch in der Parteibasis der CSU wider. Eine Umfrage am Rande des Parteitags.
Schwere Waffen, ja oder nein?
Es wird wohl nichts anderes übrig bleiben.
Deutschland hat eine historische Verantwortung, sicherlich auch für Frieden und Freiheit. Aber dazu gehört eben auch, eine Brücke zu erhalten in Richtung Russland. Es muss eine Gesprächsebene offen bleiben.
Sollte es so sein, dass wir hier dann über Nuklearwaffen, die zum Einsatz kommen, am Ende reden müssen, dann bedeutet das natürlich, dass das eine noch höhere Gefährdung ausmachen würde.
Die Meinungen zur deutschen Rolle im Ukraine-Krieg, sie gehen auch hier auseinander. Und so spart die CSU im Leitantrag die Frage nach schweren Waffen aus. Es müsse jetzt um Versöhnung und Zusammenhalt gehen, gibt Söder den Delegierten seiner Partei mit auf den Weg und erhält dafür ordentlichen Applaus. Ganz im Sinne innerer Versöhnung arbeitet die Partei nun auch an einem neuen Grundsatzprogramm, das der Partei die Leitlinien für den Landtagswahlkampf im kommenden Jahr geben soll.
Tobias Krone war das vom Parteitag der CSU. Und dort hat sich Markus Söder auch über Gerhard Schröder geäußert. Seitdem Russland die Ukraine überfallen hat, steht der Altbundeskanzler ja massiv in der Kritik. Gerade hat er in einem Interview mit der New York Times noch einmal klargemacht, seine engen Beziehungen zum Kreml und auch seine Tätigkeit für russische Staatskonzerne seien kein Problem. Söder sagte heute über Schröder:
Wir haben einen Altkanzler, der, das muss man wirklich sagen, normalerweise sollte man es nicht tun, aber wenn man ihn im Fernsehen sieht, ein sturer, alter, skurriler Mann, dem das eigene Konto wichtiger ist als das Ansehen Deutschlands. Das ist peinlich, eine Schande für unser Land.
So Markus Söder heute. In der SPD läuft ja gegen Schröder bereits ein Parteiordnungsverfahren, das zu seinem Ausschluss führen könnte. Nun fordert ein anderer Parteichef, nämlich FDP-Parteichef Christian Lindner, dass Schröder Privilegien gestrichen werden. Georg Schwarte.
Ehemalige Inhaber von Spitzenämtern, die offenbar an der Seite verbrecherischer Regierungen stehen, könnten nicht auf Unterstützung des Staates zählen. Bundesfinanzminister Lindner hat sich jetzt ebenfalls dafür ausgesprochen, dem früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder die staatliche Unterstützung zu streichen. Wir sollten Konsequenzen ziehen, so Lindner, gegenüber der Funke Mediengruppe. Es sei für ihn nicht mehr vorstellbar, dass für Schröder ein Büro vom Steuerzahler gestellt werde. Schröder steht seit Wochen wegen seiner Freundschaft zum russischen Präsidenten Putin in der Kritik. Die Mitarbeiter seines Büros haben bereits gekündigt. Zuletzt hatte die Universität Göttingen den 78-Jährigen aufgefordert, seine Ehrendoktorwürde zurückzugeben. Lindner regte an, künftig für Inhaber ehemaliger Spitzenämter eine Art Ehrenkodex zu formulieren, was das Verhalten betreffe. Nach SPD-Chefin Esken hat jetzt auch die neue saarländische Ministerpräsidentin, die SPD-Politikerin Anke Rehlinger, Schröder aufgefordert, die SPD freiwillig zu verlassen. Es sei für sie absolut unvereinbar, gleichzeitig auf der Gehaltsliste Putins und in der Mitgliederliste der SPD zu stehen, so Rehlinger gegenüber dem Spiegel. Einem Parteiausschluss könne Schröder nur noch durch einen Austritt zuvorkommen. Der Ex-Kanzler hatte zuletzt gegenüber der New York Times Putin verteidigt und erklärt, der russische Präsident wolle den Krieg beenden und sei persönlich nicht für die Massaker, etwa im ukrainischen Butscha, verantwortlich.
Das waren Informationen von Georg Schwarte. Es wird immer ungemütlicher für Manuela Schwesig. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern muss inzwischen fast täglich neue Zeitungsberichte kommentieren, in denen ihr Fehlverhalten vorgeworfen wird. Es geht um eine Klimastiftung, die maßgeblich mit Geld aus russischen Gasgeschäften finanziert wurde und die offenbar vor allem der Fertigstellung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 gedient haben soll. Gerade hat Schwesig noch darauf verwiesen, dass der Bund informiert gewesen ist. Allerdings, sagt der damalig zuständige Minister Peter Altmaier, er habe damals Bedenken angemeldet. Nun wird berichtet, dass wichtige Akten verloren gegangen sein könnten. Mehr dazu von Anna-Lu Beckmann.
Der Ruf nach Transparenz und Aufklärung rund um die Vorgänge der Klimaschutzstiftung ist mittlerweile auch über die Grenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinaus nicht mehr zu ignorieren. Für weitere Antworten auf offene Fragen könnte die Akte in der Landesverwaltung zur Gründung der Stiftung sorgen. Doch auf Nachfrage der Welt am Sonntag konnten unterschiedliche Regierungsstellen in Schwerin nicht sagen, wo die entsprechenden Unterlagen sind. Der jetzige Innenminister und damalige Energieminister Christian Pegel erklärte, die Akte sei im Energieministerium geblieben. Das Ressort gehört seit Ende vergangenen Jahres nach dem Regierungswechsel zum Wirtschaftsministerium. Und dort konnten auf Weltnachfrage die Unterlagen angeblich nicht gefunden werden. Heute erklärte eine Sprecherin des Innenministeriums wörtlich, es sind Unterlagen zur Gründung der Klimaschutzstiftung an die Energieabteilung übergeben worden. Offen bleibt jedoch, ob es sich bei diesen Unterlagen auch um besagte Hauptakte handelt, nach der gefragt wurde. Die Opposition im Land hält den von der Welt am Sonntag beschriebenen Vorfall für unglaubwürdig. Allen voran die ehemalige Justizministerin und jetzige CDU-Landtagsabgeordnete Kathi Hoffmeister.
Also grundsätzlich ist es ja so, dass in den Ministerien des Landes die Akten elektronisch angelegt werden und in DOMEA bearbeitet und verwaltet werden. Deshalb halte ich es für nicht sehr wahrscheinlich, dass eine Akte zum Grunde komplett verschwinden kann.
Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Harald Terpe, fordert von der Landesregierung eine Klärung des Vorfalls. Jetzt müsse herausgefunden werden, wer politisch verantwortlich ist. Und dann gehe es um Konsequenzen, so Terpe.
Ja, das ist ein Rücktrittsgrund. Stellen Sie vor, man würde das in einer staatlichen Verwaltung, in einer Demokratie zulassen, dass in so einem Feld, wo es darum geht, aufzuklären, Akten verschwinden.
Der Chef der größten Oppositionspartei im Land, Nikolaus Kramer von der AfD, meint, die Landesregierung sei jetzt in der Pflicht, die Akte so schnell wie möglich zu finden.
Und wenn diese Akte unauffindbar ist, dann sehe ich auch Frau Ministerpräsidentin Schwesig nicht mehr als Ministerpräsidentin haltbar. Also der Stuhl wackelt ja jetzt schon als Meer, aber das setzt dem Ganzen jetzt noch die Krone auf.
Der FDP-Fraktionsvorsitzende René Domke schätzte den Vorgang als erwartbar ein. Er hatte schon vor einigen Wochen davor gewarnt, dass weitere Unterlagen verschwinden könnten.
Ich will jetzt auch gar keine Vorsätzlichkeit oder sonst was unterstellen, aber es ist schon alles sehr, sehr dubios. Wir haben erst diese Behauptung, irgendeine Steuererklärung sei verloren gegangen. Jetzt haben wir diese Akte, die da nicht aufzufinden sein soll. Also Transparenz sieht ganz anders aus, aber ich sag nochmal, ich finde es fast schon eine Beleidigung für die eigene Intelligenz, dass wir doch auch Aktenmaterial rekonstruieren können.
Beispielsweise in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, den FDP, Grüne und CDU bei der kommenden Landtagssitzung in gut 3 Wochen einsetzen wollen.
Soweit der Bericht von Anna-Lou Beckmann. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine bestimmt weiterhin nicht nur die deutsche Politik. Frankreich will die Ukraine stärker militärisch und auch humanitär unterstützen. Das hat der wiedergewählte Präsident Emmanuel Macron heute dem ukrainischen Präsidenten zugesagt. Unterdessen hat das russische Militär erneut zahlreiche Ziele im Osten und im Süden der Ukraine angegriffen. Markus Reichert berichtet.
Sie grinst in die Kamera. Hinter ihr stehen Feldbetten, ein flackerndes Licht, mitten im Bunker. Dann sagt das Mädchen, wir wollen den Sonnenschein sehen. Es ist ein Video aus Mariupol, vermeintlich aus einem Bunker des Azov-Stahlwerks, und es geht viral im Messenger-Dienst Telegram. In demselben Video beschreibt eine junge Mutter die katastrophale Situation in dem Bunker. Nicht mal die Wäsche trockne hier, weil es so feucht sei, beklagt sie. Feucht, dunkel und eng. Die Bunkeranlagen des Stahlwerks Azovstal in Mariupol sind alles andere als für einen dauerhaften Aufenthalt ausgelegt. Seit Wochen harren dort tausende Menschen aus, ukrainische und ausländische Kämpfer, Frauen, viele Kinder. Eine von ukrainischer Seite angekündigte Evakuierungsaktion von Zivilisten fand auch heute nicht statt. Der ukrainische Präsident Selenskyj fand dafür deutliche Worte. Die Stadt, die eine der am weitesten entwickelten in der Region war, ist nur noch ein russisches Konzentrationslager inmitten von Ruinen. Und die Handlungen der Besatzer in dem Teil von Mariupol, den sie kontrollieren, sie unterscheiden sich kaum von dem, was die Nazis in den besetzten Gebieten Osteuropas getan haben. Selenskyj befürchtet, dass dem Donbass im Osten der Ukraine ein ähnliches Schicksal drohen könnte wie der zerstörten Hafenstadt Mariupol. Russland wolle den Donbass und alle dort lebenden Menschen zerstören, sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft. Besonders schweren Beschuss gab es in der Millionenstadt Kharkiv, nicht weit entfernt von der russischen Grenze. In der Nacht waren dort heftige Explosionen zu hören. Ein Mensch soll gestorben sein, Dutzende wurden verletzt, sagt die ukrainische Seite. Die Stadt Cherson soll bereits unter russischer Kontrolle stehen. Morgen schon könnte dort der Rubel als Zahlungsmittel eingeführt werden, Volodymyr Selenskyj. Jeder Versuch, unser Gebiet dem russischen Verwaltungswährungs- oder einem anderen System zu unterstellen, wird nur eines bedeuten. Russland selbst wird darunter leiden. Unsere Antworten, unsere Sanktionen und andere Reaktionen der freien Welt auf Russlands aggressive Handlungen werden nicht lange auf sich warten lassen. Um militärisch zu reagieren, braucht sein Land neue schwere Waffen. Die kommen unter anderem aus den USA. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums werden gerade ukrainische Soldaten unter anderem in Deutschland an Artilleriegeschützen ausgebildet. Die Rede ist von rund 50 Streitkräften. Diese sollen dann wiederum zurück in der Ukraine die eigenen Truppen ausbilden. Es werde auch darüber nachgedacht, ob Schulungen per Videoschalten durchgeführt werden könnten, hieß es aus den USA. Das alles wertet Moskau als weitere Provokation. Außenminister Sergei Lavrov drohte erneut, dass Russland Waffenlieferungen angreifen würde, sobald sie ukrainisches Territorium erreichten. Der Kreml kenne die Routen, über die die Ukraine Waffen aus dem Westen bekomme, so Lavrov. Angesichts dieser Drohungen scheinen neue Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland unwahrscheinlicher denn je.
Marius Reichert berichtete. Im Supermarkt immer das Gleiche kaufen, aber dafür mehr zahlen. Das erleben gerade viele Menschen wegen der hohen Inflation. Die Gewerkschaften fordern deshalb, dass die Löhne steigen müssen. Volker Findhammer berichtet über die Forderungen zum Tag der Arbeit morgen.
Das sind ungewohnte Töne, die man in diesem Jahr zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit, von den Gewerkschaften zu hören bekommt.
Denn erstmals seit Jahrzehnten werden in diesem Jahr wieder deutliche Lohnforderungen gestellt. Und das in einer Zeit, wo sich die Wirtschaft gerade von den Folgen der Corona-Krise zu erholen beginnt.
Das wird eine harte Auseinandersetzung werden,
sagt IG Metall-Chef Jörg Hofmann im Interview der Woche des Deutschlandfunks.
Aber wir als Gewerkschaften müssen uns auch dieser Verteilungsfrage im Jahre 2022 stellen, dass die Lastenverteilung der Krisenfolgen wir versucht haben, fair zu gestalten. Und jetzt geht es darum, dass die wieder sprudelnden Gewinne auch fair wieder verteilt werden.
Hofmann und die anderen Gewerkschaftsvorsitzenden suchen den Ausweg aus einer Zwickmühle. Auf der einen Seite erwarten die Beschäftigten einen Ausgleich für die galoppierende Inflation und die steigenden Energiepreise, während die Unternehmen auf der anderen Seite vor den nach wie vor Corona-bedingten Lieferengpässen und gleichermaßen deutlich steigenden Energiekosten warnen. Hohe Tarifabschlüsse könnten in dieser Situation auch Arbeitsplätze gefährden und viele kleine und mittlere Unternehmen in die Insolvenz treiben, sagt Stefan Wolf, Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall. Und Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger fordert die Gewerkschaften zur Zurückhaltung auf, um eine mögliche Lohnpreisspirale gar nicht erst in Gang zu setzen. Verdi-Chef Frank Wernicke fordert in der Augsburger Allgemeinen dagegen Tarifrunden, die mindestens die Preissteigerungen ausgleichen, wenn möglich auch eine Steigerung der Reallöhne erreichen, also Abschlüsse, die über der Inflationsrate von erwarteten 6% und mehr im Jahresverlauf liegen. Und auch für die designierte Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jasmin Fahimi, ist klar, dass es eine Lohnentwicklung geben sollte, mit der die Inflationsentwicklung ausgeglichen wird, damit es zu keinen Reallohnverlusten kommt, wie sie gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erklärte. Aber genau das kann die Tarifpolitik nicht alleine schultern, betont im Deutschlandfunk IG Metall-Chef Jörg Hofmann. Allein in diesem Jahr würden sich die Mehrbelastungen eines durchschnittlichen Haushalts wegen der steigenden Energiepreise auf 1.000 Euro belaufen. Im kommenden Jahr sei mit einem Betrag von gut 2.500 Euro zu rechnen. Da kommen die Bundesregierung um weitere Entlastungen nicht umhin.
Und ich erwarte auch neben der Frage der Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, dass man drauf schaut, dass nicht die Energiepreise und der Energiepreismarkt dazu dienen, Margen hochzutreiben und sich selber an der Stelle die Gewinne und Erträge zu sichern, während allein die Bürgerinnen und Bürger die Lasten tragen.
Das war ein Bericht von Volker Findhammer. Wie kann die EU handlungsfähiger werden? Darüber haben Vertretungen der Mitgliedstaaten, des EU-Parlaments und der Kommission über ein Jahr lang beraten mit Bürgerinnen und Bürgern. Jetzt präsentieren sie das Ergebnis. Dazu Stefan Überbach.
Stehender Applaus am Ende eines langen Weges. Die Konferenz zur Zukunft Europas hat sich auf eine Abschlusserklärung verständigt und die große Mehrheit ist ganz offensichtlich mit dem Ergebnis zufrieden. Wie kann Europa handlungsfähiger werden und mit welchen Themen soll sich die EU beschäftigen? Mehr als ein Jahr lang haben Vertreter der Mitgliedstaaten, des Europaparlaments und der EU-Kommission mit 800 zufällig ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern darüber intensiv diskutiert. Zum Beispiel mit Julia Eichberger aus Wien, die sich für mehr Solidarität, Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit stark macht.
Die EU ist als Wirtschaftsunion gegründet worden. Es ist den Teilnehmern der Konferenz zur Zukunft Europas ein großes Anliegen, dass in Zukunft die EU als Wohlfahrtsstaat gestärkt und geschützt wird.
Überschattet wurde die Arbeit erst von der Corona-Pandemie, dann vom Ukraine-Krieg. Die aktuellen Krisen zeigen, dass sich die EU weiterentwickeln und mit den Reformideen der Konferenz die Werte ihrer Gründerväter neu beleben muss, wenn dieser schöne Kontinent überleben soll, sagt der Co-Vorsitzende der Konferenz, der belgische Liberale Guy Verhofstadt.
A revival of the ideas of the founding fathers true. The conclusions of the conference is necessary for the survival of our beautiful continent.
Auf 325 konkrete Vorschläge hat sich die Konferenz verständigt. Sie verlangt unter anderem mehr Klimaschutz, europäische Mindestlöhne, eine nachhaltige Landwirtschaft, größere Befugnisse für Brüssel in der Gesundheitspolitik oder mehr gemeinsame Zukunftsinvestitionen, die mit gemeinsamen Schulden finanziert werden. Außerdem geht es um eine Reihe von Ideen, die schon lange auf dem Wunschzettel der Pro-Europäer im EU-Parlament stehen, wie zum Beispiel das Recht, Gesetzgebungsverfahren zu starten, was bisher der EU-Kommission vorbehalten ist, oder die Forderung, das Einstimmigkeitsprinzip durch Mehrheitsentscheidungen zu ersetzen und damit nationale Vetos abzuschaffen. Dafür und für viele andere Vorschläge auch müssten allerdings die EU-Verträge geändert werden. Ein europäischer Verfassungskonvent soll den Weg dafür freimachen. Das aber stößt in vielen Mitgliedstaaten auf Skepsis. Hajnalka Juhasz, die Vertreterin des ungarischen Parlaments, hält die Abschlusserklärung schon jetzt für unannehmbar. Unglücklicherweise ist trotz unserer Warnungen die Abschaffung der Einstimmigkeit Teil der Vorschläge geblieben. Und das ist der Hauptgrund, warum diese Erklärung inakzeptabel ist. Die rechtskonservative Fraktion des Europaparlaments, der unter anderem die polnische Regierungspartei PiS angehört, hat die Zukunftskonferenz aus Protest gegen das Abschlusspapier heute sogar verlassen und hält den gesamten Prozess für gescheitert.
Europa soll handlungsfähiger und demokratischer werden, so will es die EU-Zukunftskonferenz. Sie hat heute ihre Reformvorschläge vorgestellt. Das waren Informationen von Stefan Überbach. Um 18.35 Uhr kommen wir jetzt zum Sport. Und da starten wir nicht mit der Fußball-Bundesliga, sondern mit einer Champions-League-Entscheidung im Fußball. Mehr dazu von Marina Schweizer.
Ja, ganz genau. Es läuft das Halbfinal-Rückspiel der Wolfsburgerinnen zu Hause gegen den FC Barcelona. 1:5 sind die Wolfsburgerinnen im Hinspiel unterlegen. Frage an Reporter Christopher Klein. Nach 35 Minuten Spielzeit, läuft das Rückspiel bisher besser für die Wolfsburgerinnen?
Ja, es läuft besser, denn zum gleichen Zeitpunkt hatte es in der vergangenen Woche in Barcelona schon 0:3 gestanden. Heute steht es hier noch 0:0. Gerade eben hatten die Wolfsburgerinnen ihre bislang beste Chance. Jill Roth kam da über halb links in den Strafraum zu einem Abschluss. Schuss mit links, kein Problem für die Torhüterin des FC Barcelona. Aber das war bislang so das Gefährlichste, was der VfL Wolfsburg gegen diese auch heute, muss man sagen, wieder bessere, kreativere, schnellere und auch körperlich stärkere Mannschaft aus Barcelona zustande gebracht hat. Also so ein bisschen Hoffnung für die Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Stadion, dass man eventuell einen knappen Sieg hinbekommt. Mehr kann man hier nicht erhoffen beim 1:5 im Rücken gegen diese wirklich weltbeste Mannschaft bei den Frauen aktuell. Hm. Und das Ganze ja vor einer Rekordkulisse. Über 20.000 gab es noch nie bei einem Heimspiel der VfL Frauen.
Danke, Christopher Klein nach Wolfsburg. In der Fußball-Bundesliga hat der VfL Bochum am 32. Spieltag Fakten geschaffen in Sachen Ligaverbleib. Und das mit einem Sieg in Dortmund. Burkhard Hupe.
Der VfL Bochum sichert sich vorzeitig den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga durch einen spektakulären 4:3 Erfolg in Dortmund vor mehr als 81.000 Zuschauern. Die Bochumer mit einem furiosen Start führten nach 8 Minuten bereits mit 2:0. Danach 2 Handelfmeter, die vom Dortmunder Haaland verwandelt wurden. 2:2 stand es zur Pause. Nach dem Wechsel erneut Haaland mit der Führung für den BVB. Aber Bochum steckte nicht auf, kam durch den eingewechselten Lokadia 10 Minuten vor dem Ende zum Ausgleich und dann durch einen verwandelten Handelfmeter von Pantovic sogar zum Siegtreffer.
Und noch so einen Sieg, den es nicht alle Tage gibt. Mainz 05 setzte sich gegen den bereits feststehenden Meister aus München durch. 3:1, Florian Winkler.
Die Rheinhessen von Beginn an temporeich gingen bereits in der 18. Minute durch den starken Jonathan Burkhardt in Führung. Vorher hatte Burkhardt noch eine gute Chance aus kurzer Distanz, traf aber nur die Latte. Dann war in der 27. Minute der Kapitän zur Stelle aus kurzer Distanz, nämlich Moussa Niakate mit dem 2:0 für die Mainzer. Die Bayern völlig indisponiert, viel zu harmlos. Erst Lewandowski nach einer guten halben Stunde mit dem Anschlusstreffer für die Gäste. Aber auch in der zweiten Halbzeit nach gutem Beginn der Bayern die Mainzer wieder mit viel Offensivdrang nach einem Konter schloss Leandro Barrero dann zum 3:1 ab. Mainz hatte sogar noch Möglichkeiten durch den starken Karim Onisivo auf das 4. Tor.
Das 4. Tor gelang dagegen dem 1. FC Köln in der Partie gegen die abstiegsbedrohten Augsburger. Die müssen im Abstiegskampf weiter zittern nach der 1:4 Heimniederlage. Thomas Kattenbeck.
Jan-Uwe Thielemann, der 19-Jährige, macht das 0:1 schon nach 12 Minuten, legt dann den 2. Treffer für die Kölner durch Uth auf. 21. Minute, Modest Kopfball knapp neben den Kasten, aber Anthony Modest dann in der 2. Halbzeit mit einem verwandelten Foulelfmeter mit der Vorentscheidung zum 3:0. Er schießt dann sogar noch den 4. Treffer für die Kölner. Florian Niederlechner verkürzte auf 1:3. Köln weiter in absolutem Europapokalmodus. Die Augsburger können von Glück reden, dass sie in den letzten beiden Begegnungen 6 Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga haben.
Hertha BSC gegen Bielefeld nur 1:1, also noch nichts Kleinsachenabstieg und gleiches Ergebnis der abstiegsbedrohten Stuttgarter gegen Wolfsburg. Und jetzt schalten wir live zur Meisterschaftsentscheidung in der deutschen Volleyball-Liga 5. Das Spiel Christian Riedel, Friedrichshafen gegen Berlin. Wer hat den besseren Start gehabt?
Das kann man kaum sagen, denn es ist ein sehr, sehr enger erster Satz. Momentan führen die Gäste aus Friedrichshafen mit 7:6. Aber das ist ja überhaupt kein Abstand, bei dem man sagen kann, da ist jemand besser ins Spiel gekommen oder nicht. Das ist heute natürlich das entscheidende Spiel. Und die Max-Spedingen-Halle ist pickepacke voll. Man rechnet mit mehr als 7.000 Zuschauern. Ich denke mal, das ist auch so am letzten Wochenende, als es darum ging, zum dritten Mal schon frühestens das Aus abzuwenden. Da waren schon 5.500. Diesmal sicherlich mehr. Und die hoffen natürlich auf ein spannendes Spiel und aus Berliner Sicht auf ein gutes Ende für die BR Volleys.
Danke, Christian Riedel nach Berlin und in Sport am Samstag nach 19.10 Uhr auch mehr von ihm.
Das war der Sport von Marina Schweizer. Vielen Dank dafür. Ich bin Stefanie Rode, sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.